Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Ati und Lanzi über die OGL. Und los geht's.
Dann begrüße ich zu einer weiteren Folge des Drachentöter-Podcasts in Rechtsanwalt mit Magister Lanzinger, so muss man sagen.
Ganz genau.
Und wieder mein Ati.
Kein Doktor, kein Magister.
Aber dafür Talk-Spezialist, unter anderem.
Falscher Podcaster.
Talk-Master.
Talk-Master, genau. Der Talk, um den es eigentlich immer geht, ja. Und wir reden heute zum Thema OGL. Nachdem ich das am Anfang ja nicht so mitgekriegt habe, sondern eher drüber gestoßen bin im Sinne von, huch, da regen sich viele Leute auf. Und
ist zu dem Thema nicht schon alles gesagt worden?
Ja, es gibt sicherlich schon einiges, was dazu erzählt worden ist. Ich denke mal, dass das Interessante ja das ist, warum gibt es eigentlich die OGL? Beziehungsweise was ist die OGL, was ist das SOD? Das hat ja irgendeinen Hintergrund gehabt.
Ja, auf jeden Fall.
Also SAD heißt System Resource Document. Reference. Danke, Reference. Ich bin wie immer perfekt vorbereitet. Und OGL heißt Open Gaming License. Was ich bei der Open Gaming License oder bei dieser Geschichte sehr spannend finde, ist das, als Jurist, der ein Rollenspieler ist, freut man sich immer ein bisschen, wenn es ein bisschen die Querschnittsmaterie ist, nämlich, wenn die Juristerei auf das Rollenspiel trifft. Und damit meine ich nicht, man streitet jetzt über Regeln und Entfernungen und wann habe ich Chance Attack oder irgend sowas, sondern einfach, wann trifft sozusagen das wirklich wahre Leben auf der Juristerei auf das Rollenspiel. Und es gibt ja ein paar Beispiele in der Vergangenheit. Also ein Beispiel.
Gar nicht so wenige,
aber so ein paar, die so ein bisschen größer die Runde gemacht haben oder die, an die ich mich sehr gut erinnere, ist einerseits einmal, es hat in Deutschland, generell hat es einmal gegeben, auch in Deutschland, aber so hat es einmal von einem Verlag, den ich jetzt nicht mehr weiß, Arcane Codex gegeben. Das war im Prinzip so DSA, D&D und dann ein weiteres Fantasy-Game. Und Arcane Codex, das war insofern interessant, weil die irgendwann einmal gesagt haben, andere Verlage, andere Rollenspielsysteme verletzen andere Urheberrechte wegen gewisse Begrifflichkeiten wie Spezies und Fertigkeiten, Skills und so weiter. Und es war insofern sehr spannend, weil es dann, glaube ich, ein Gutachten eines Rollenspielers gegeben hat, der sich eben damit auseinandergesetzt hat, ob das eben Begriffe sind, die von der Werkshöhe hat im Urheberrecht so hoch sind, dass das wirklich also theoretisch ein geistiges Werk und damit dem Urheber und dem Nutzungsrecht von Arcane Codex unterliegt oder nicht. Das ist zum Beispiel eine sehr spannende Frage. Dann gibt's einen recht witzigen Lawsuit mit Star Trek Discovery, wobei man zu Discovery stecken, wie man will. Da gibt's ja in der Staffel 1 diese Tardigrades, also diese riesen Wasserbären, die da quasi einer helfen, dass durch dieses Pilznetzwerk springen, mit dieser neuen Antriebsform. Und da hat es dann einen Künstler gegeben, der gesagt hat, er hat ein Computerspiel entwickelt, wo man im Prinzip auch mit einem Tardigrade sozusagen durch so ein Netzwerk reisen. Ich glaube, die haben dann auch über das Urheberrecht gestritten, ist aber, soweit ich weiß, gegen ihn entschieden worden. Und OGL ist eben wieder sowas, wo es einfach darum geht, okay, wie bei solchen Dingen sehr oft, also ist es urheberrechtlich relevant? Kann Hasbro sozusagen jetzt die Open Gaming License, die aus dem Jahr 2000 stammt, so verändern, dass sie, und das ist eigentlich die Kernfrage, nicht nur für die Zukunft wirkt, sondern auch rückwirkend wirkt. Also quasi, dass ich jetzt auf einmal rückwirkend für Dinge, die früher unter Anführungszeichen legal waren, jetzt auf einmal im Wesentlichen Geld drucken muss. Ja. Und eine Begründung war mit der OGL 1.2, die es jetzt eben geleakt hat, die dann auch für große Verstimmung gesorgt hat, dass sie eben diese OGL wahnsinnig verändert haben und auch gesagt haben, okay, sie deautorisieren die ursprüngliche OGL, also die ursprüngliche Open Gaming License. Und die ursprüngliche Open Gaming License, das habe ich mir auch durchgelesen in Vorbereitung, war sehr spannend eigentlich, weil es darum gegangen ist, dass die damals gesagt haben, wir machen, und das ist ein wahnsinnig guter Gedanke eigentlich, wir machen eine Lizenz, wo es wahnsinnig leicht ist, ohne dass man uns groß fragen muss als Wizard of the Coast, einfach Spielmaterial zu publizieren. Und wir nehmen auch in Kauf, dass das Leute sind, die mit uns theoretisch in wirtschaftlicher Konkurrenz stehen. Was ist der Hintergedanke von sowas? Das haben die auch ganz klar gesagt. Die haben gesagt, wir wollen nämlich eins, wir wollen, dass möglichst viele Leute D&D nutzen, unser System. Wir wollen, dass D&D und dann im weiteren D20 ein Standard wird wie VHS. Das steht auch in so einem Artikel drin. Und das ist eine ganz interessante Idee. Also die haben das nicht gemacht, weil es jetzt wahnsinnig, also auch gute Menschen sind, weil sie sagen, wir wollen alle unserem Werk teilhaben, sondern die haben das auch mit einem Hintergrund gemacht. Und mittlerweile ist natürlich das Thema, dass seit den 2000er Jahren, gerade in Internetzeit, ja, sind ja Jahrtausende vergangen, ja, und da dann erfahren wir jetzt Themen sind, wie es gibt Computerspiele oder am besten und am augenscheinlichsten, es gibt Kickstarter-Kampagnen, oder generell Crowdfunding-Kampagnen, wo in der ganzen Geschichte massiv viel Geld ist. Und nicht zuletzt seit Dingen wie dem Marvel Cinematic Universe, Star Wars, also vor allem The Mandalorian und insbesondere natürlich auch Stranger Things, sind Dinge wie Rollenspielen oder Superhelden, Comics und solche Sachen, sind einfach von, sage ich mal, unserem Nischenhobby, dass man so am Wochenende als die coolen Kids im Keller betreibt, ja, von den Eltern, sind auf einmal Mainstream geworden. Also Menschen, von denen man es vorher nie erwartet hätte, rennen jetzt auf einmal umeinander und können mit diesen Begrifflichkeiten was anfangen. Und ich probiere das immer ganz gerne am Gericht aus, dass ich wieder in meine Plädoyers irgendwas reinhaue. Es funktioniert wirklich. Ja. Ist nicht immer gescheit, aber es funktioniert. Und das finde ich so spannend, dass das einfach Mainstream ist und da steckt einfach wahnsinnige Wirtschaftskraft dahinter und da hat sich Hasbro jetzt zweifelsohne gedacht, da schneiden wir halt mit. Und dementsprechend haben sie gesagt, wir machen das jetzt neu, wir machen eine vollkommen neue Open Gaming License und unterteilen halt dann auch sehr stark. Also die ursprüngliche Open Gaming License, die haben wir halt auch durchgelesen, die ist sowas 900 Wörter. Das ist ganz wenig, also ganz zentral, aber ganz wenig. Das System Reference Document, also wo die ganzen Spezies, Fertigkeiten und so weiter definiert werden, das ist viel länger. Das war schon immer länger. Nur die neue Open Gaming License, also die 1.2, die war einfach viel länger gewesen. Da wird dann auf so Geschichten wie verschiedene Medien, ob das jetzt wirtschaftlicher Hintergrund ist, ob das eine Fangeschichte ist, ob das Kickstarter ist, sogar ob es NFTs sind, also die Non-Fungible Tokens, solche Sachen. Ob das Kickstarter ist, wann ja, welcher Kickstarter Tier und so weiter. Also wo es eine ganz andere Richtung geht. Und die zentrale Frage ist aber folgendes, und das ist das, was mit der OGL 1.2 versucht wurde, dass man die anderen vorherigen Open Gaming Licenses deautorisiert. Also man sagt, die gelten nicht mehr und das aber auch für die Vergangenheit zurück. Also und das ist das juristische Problem dahinter. Wizard of the Coast oder Hasbro sagt, das geht. Paizo als einer der Hauptgegner, die eben dann auch gleich überlegt haben, seine eigene Lizenz machen, die haben gesagt, das geht nicht.
Wobei die Führungsriege von Paizo ja beteiligt waren, der original OGL, weil die genau. Dieser Stevens hat ja bei dem, also wie es gearbeitet an der D&D-Linie
genau,
damals.
Genau. Und da, wobei da wieder sehr spannend ist, das ist nämlich ein wahnsinnig guter Input, die Argumentation eigentlich nicht juristisch fahren, sondern historisch. Die sagen, ich war damals dabei und so war das gemeint. Was übrigens in Österreich die sogenannte historische Gesetzesauslegung gegenüber der Wortlautauslegung wirklich auch möglich ist. Also es ist rein, wenn man es auf dem österreichischen Recht sieht, kennt man das wirklich so sagen, die haben das damals so gemeint, also hat es so zu sein. Ja. Da ist natürlich auch so, das ist ein Problem, ja, weil historische Auslegungen sind immer ein bisschen schwierig. Jetzt nimmt man die Wortauslegung und da steht wirklich drinnen a perpetual right to use, mehr oder weniger. Und perpetual heißt einfach fortwährend oder halt immerwährend. Und das Spannende ist, sie haben einfach nur perpetual hineingeschrieben, aber nicht irrevocable. Also irrevocable heißt nicht zurücknehmbar. Und da war eben der Streit entbrannt, ob man quasi sagen kann, ich ändere die Lizenz für die Zukunft so, dass sie auch auf die Vergangenheit auswirkt. Also das bedeutet, ich sage, das ist die neue Lizenz, dadurch löse ich automatisch die alte Lizenz ab. Und da, das ist eine juristische Frage, die man sie auch, weil es im Wortlaut nicht ganz klar ist, in Wirklichkeit vor Gericht ausmachen müssen, weil es gibt zwei Standpunkte. Der eine Standpunkt ist das, dass man sagt, na ja, solange du die alte Lizenz nimmst, gilt die alte Lizenz. Das heißt, du kannst unter der alten Lizenz, wo du vielleicht nicht so viele Vorteile hast wie mit der neuen Lizenz, also wo du nicht diese genauen Abgrenzungen hast mit Kickstarter beispielsweise, kannst du die nehmen und die kann, weil sie eben perpetual ist, quasi nicht zurückgenommen werden. Sobald du die neue Lizenz nehmen würdest, also die OGL 1.2, dann müsstest du dich dieser Lizenz unterwerfen. Also es sind verschiedene Lizenzen, verschiedene Versionen quasi, und ich muss immer schauen, mit welcher Version arbeite ich. Und das ist einfach die spannende Geschichte dahinter. Nur, und da gehe ich als Jurist, auch der sich mit sogenannten offenen Lizenzen beschäftigt, oder beschäftigt hat immer wieder, gehe sehr stark mit PAISO konform. Also offene Lizenzen haben es an sich in sich, sowohl bei Open Source, also im Computerbereich, oder ganz interessante, weil sehr praktische offene Lizenzen sind die Creative Commons Lizenzen. Die sind darauf ausgelegt, dass sie vom Lizenzgeber, also der diese Lizenz macht, nicht zurückgenommen werden können, solange die Lizenzbedingungen eingehalten werden.
Für das jeweilige Produkt aber?
Für das jeweilige Produkt, ganz genau. Also es ist zum Beispiel so, Creative Commons ist total spannend. Creative Commons hat sich eigentlich im E-Learning-Bereich entwickelt, und zwar aus welchem Problem heraus? Das Urheberrecht an sich, jetzt wird es juristisch, noch juristischer, das Urheberrecht an sich hat sich entwickelt mit dem Buchdruck. Und zwar, weil auf einmal es möglich war, mit dem ersten Buchdruck in ungeahnter Geschwindigkeit Bücher zu drucken. Also nicht 10 Mönche schreiben ein Jahr ein Buch, sondern ein Mönch druckt im Jahr 10 Bücher. Das ist unglaubliche Geschwindigkeit. Wahnsinnige Geschwindigkeit, würde man sogar sagen. Und da ist dann auf einmal geheißen, ja, aber wie schaut das aus? Also darf man das jetzt einfach kopieren? Darf man das nachdrucken und solche Sachen? Und dort ist das Urheberrecht entwickelt. Wobei es jetzt verschiedene Urheberrechtstraditionen gibt. Also es gibt den kontinentaleuropäischen Ansatz. Das ist, der Urheber darf sagen, wer mit dem Werk was da darf. Also die sogenannten Verwertungsrechte. Demgegenüber steht das Copyright Law im angloamerikanischen Rechtskreis. Die sagen, also das fast mit unserem Markenschutzrecht in Kontinentaleuropa vergleichbar ist, wo man sagt, du musst das, also bis zu wenigen Jahrzehnten zuvor hast du das auch noch aktiv anmelden müssen, das Copyright. Und es gibt in Amerika gibt's den Fair Use. Das heißt, solange ich nicht zu viel Gewinn mache, darf ich gewisse Dinge nutzen. Bei uns in Kontinentaleuropa, vor allem in Österreich, gibt es die freie Werknutzung, die ganz systemisch klar geregelt ist. Da darf ich nur ganz gewisse Sachen machen, und diese Sachen sind vor allem Werke nur für meinen Privatgebrauch mir überhaupt abzuspeichern, die sogenannte Privatkopie, die muss auch aus einer zulässigen Quelle sein, also keine unter Anführungszeichen Raubkopie, aber Raubkopie ist juristischer Unsinn. Da kann ich auf viele Quellen verweisen. Unter anderem habe ich da mal einen Science Slam dazu gemacht. Die Privatkopie beinhaltet auch, ich darf etwas nicht verändern und diese Veränderung dann weitergeben, beziehungsweise sogar noch gegen Gewinn weitergeben. Und gleichzeitig haben wir in Österreich das Problem, also vor allem in Österreich, aber auch kontinentaleuropäisch, dass es sehr schwierig ist, Rechte aufzugeben. Also die sogenannte Dereliktion, nennen sie das. Das heißt, ich gebe etwas auf. Eine Sache zum Beispiel. Beispiel: Sperrmülltag. Ja? Wann ich, weil Sperrmüll ist, mein altes Zeug rausstelle, damit es von der städtischen Sperrmüllaktion abgeholt wird, und es geht ein anderer vorbei und nimmt sie das einfach, dann ist das Diebstahl, weil ich nicht das Recht aufgegeben habe, also quasi jeder kann es nehmen, sondern weil ich es für den Sperrmüll bereitgestellt habe. Was eigentlich im Ergebnis vollkommener Blödsinn ist, weil mir ist das ja egal, wer sich das nimmt. Ja. Das ist zum Beispiel auch der Grund, wenn man hin und wieder so einen Zettel findet mit, wir machen eine Haussammlung, irgendwas, was bei uns manchmal gibt, wo mittlerweile immer auf diese Zettel noch draufsteht, bitte legt den Zettel dazu, dass wir uns das auch nehmen dürfen. Weil nur, weil ihr das ausstößt, heißt das noch lange nicht. Und das ist da bei den Urheberrechten genauso. Also wenn ich sage, ich habe da jetzt was, also ich habe ein Abenteuer geschrieben, nehmt das, verändert es, gebt es weiter, verdient Geld damit. Dann muss ich das quasi wirklich laut und aktiv so sagen. Und drum gibt's die Creative Commons, weil die Creative Commons, das sind standardisierte Lizenzen, die maximal auch auf Usability getrimmt sind, die das mal quasi in einem Satz, in einem Kürzel erledigen. Die sagen, wenn du das machst, dann dürfen das alle nutzen. Und das sind eben die CC BY, nennen sie das. Da gibt's verschiedene. Und das ist eben so diese Grundlage der freien Lizenzen. Also ich kann diese freie Lizenz, sie ist nicht exklusiv. Das heißt, ich kann was unter freie Lizenz stellen und sage, nehmt es gratis, aber ich kann es gleichzeitig diese Lizenz an einem Verlag verkaufen. Also ich kann eine Standardlizenz machen. Diese Creative Commons, die gelten mittlerweile in der 4.0er Version weltweit gleich. Das ist also eine juristische Glanzleistung, muss man wirklich sagen. Und Darüber hinaus gelten sie als Lizenzverträge im Rahmen des zum Beispiel österreichischen Urheberrechts. Das heißt, ich kann im Prinzip einen normalen Lizenzvertrag machen, selber definieren. Daneben kann ich sagen, passt, ich gebe eine Creative Commons Lizenz her und daneben kann ich noch oder kann jemand noch die freie Werknutzung in Anspruch nehmen. Also kann zum Beispiel Teile aus meinem Werk zitieren oder kann es eine Privatkopie machen. Also maximale Möglichkeiten. Und diese Open Content Lizenzen gibt es zum Beispiel im Bildungsbereich die Open Education Resources, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie unter einer freien Lizenz laufen. Im Softwarebereich sind wir mit Open Source natürlich mit GNU zum Beispiel, GPL, also der General Public License, schon viel weiter. Da hat man diese Möglichkeiten und das ist einfach recht praktisch. Und es gibt aber sehr viele andere freie Lizenzen. Also zum Beispiel, ich glaube, bei Getty Images und so weiter, also bei diesen Bildlizenzieren, gibt es auch freie Lizenzen. Das sind aber keine Creative Commons, sondern das sind eigene Lizenzen. Also man kann sich so eine Lizenz auch selber erstellen. Und im Prinzip hat Wizard of the Coast nichts anderes gemacht damals. Sie haben so eine freie Lizenz selber erstellt und haben die quasi definiert und haben die damals aber aus meiner Sicht natürlich nicht ausreichend definiert, weil das Richtige war natürlich gewesen zu sagen, nicht nur perpetual, was sicher das Richtige meint, sondern auch irrevocable, dann hätte man die Diskussion nicht gehabt. Nichtsdestotrotz, wenn man nach dem Geiste dieser Open Gaming License geht oder dieser offenen Ressourcen, dann sind das einfach welche, die man nicht zurücknehmen kann. Und was total spannend ist, ist das, dass das neueste System Reference Document haben sie jetzt unter einer CC BY SA, also CC BY Creative Commons, Share-alike-License. Das bedeutet, also die Lizenz muss gleich bleiben, sie darf nicht offener werden, sie kann nur geschlossener werden. Es gibt noch geschlossenere Lizenzformen, bei den Creative Commons 4.0 offenbar gestellt wurden. Und damit haben sie ganz klar, zweifelsohne auch aufgrund der Kritik, klargestellt, das System Reference Document ist jetzt in dieser Lizenz. Es darf quasi nur in dieser Lizenzform weitergegeben werden, darf aber auch verändert werden, also auch Bearbeitungen. Und diese Lizenz, solange du dich an diese Lizenz hältst, können wir sie nicht zurücknehmen. Und damit haben sie eigentlich diese ganze OGL-Diskussion jetzt wieder rausgenommen.
Aber nur aus dem SAD?
Primär mal aus dem SAD, ja. Wobei, was ich jetzt gesehen habe, haben sie auch die OGL wieder zurückgenommen. Die grundsätzliche Frage, nämlich kann ich jetzt nach wie vor, wo es die OGL 1.2 gibt, nur die ursprüngliche OGL aus den 2000er Jahren nehmen, die wird man wahrscheinlich in letzter Konsequenz bei irgendeinem Gericht entscheiden müssen. Wobei ich, wie gesagt, eben in die Richtung von Paizo tendiere und so sage, sie können die ursprüngliche Lizenz nicht zurücknehmen, weil das eben gegen den Geist und auch gegen die grundlegende Systematik von einer Lizenz spricht. Vor allem ist es immer generell schwierig, Dinge rückwirkend sozusagen zu verschärfen. Also das wird, zumindest in Österreich, widerspricht es der gesamten Gesetzgebung.
Ja, aber die neue OGL ist ja nur geleakt worden, so grundsätzlich.
Genau.
Und ist dann nur überarbeitet worden und nur genau. Präsentiert worden.
Genau.
Hat es dann mit dem Zeitpunkt, wo es präsentiert worden ist, schon eine Rechtsgültigkeit?
Wenn sie offiziell sozusagen präsentiert wird und sozusagen der Öffentlichkeit ausgespielt wird, dann würde ich sagen. Ja. Also das ist immer das Schwierige, das ist auch eine gute Frage, weil ja eine Open Gaming License ist ein standardisierter Lizenzvertrag, der durch die Benutzung quasi angenommen wird. Ich brauche beim Vertrag immer das Angebot, wenn man jetzt vom Grundtyp ausgeht, das ist der Kaufvertrag, brauche ich mal Angebot und Annahme. Das Angebot ist quasi das und dadurch, dass ich es verwende, steht da drinnen, stimme ich dem zu. Das ist so Standard bei diesen Lizenzen. Aber das ist natürlich, weil es ein Vertrag ist, ist das ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ein bisschen schwammiger. Bei Gesetzen zum Beispiel ist es in Österreich ganz klar, ein Gesetz gilt dann am darauffolgenden Tag, wenn es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wird, und das wird früher in der Wiener Zeitung veröffentlicht worden, mittlerweile wird es online veröffentlicht über das Rechtsinformationssystem. Das hat einmal eine recht interessante Diskussion bei mir und einem Kollegen ausgelöst, der einmal bei mir Konzipient war, weil das Rechtsinformationssystem, wo ich die gesamte Judikatur, also die höchstgerichtliche Judikatur von Österreich kriege und die sämtliche Gesetze, das ist ja immer online. Und es wird mittlerweile ja, also nur mehr dort, ich weiß nicht ab wann, das müsst ihr jetzt nachschauen, wird es nur mehr dort veröffentlicht. Früher eben in der Wiener Zeitung die Gesetze und jetzt eben so. Und irgendwann einmal, vor einigen Jahren, war es Ries einmal am Vormittag ausgefallen. Und mein Kollege und ich haben natürlich sofort darüber diskutiert und haben dann zur Sicherheit einen auf der Uni angerufen, der im Verfassungsrecht sitzt, war frei von einem, ob jetzt gewisse Gesetze nicht gelten und wann ja, ob wir jetzt purgen gehen dürfen. Weil wir haben uns überlegt, also wir kennen jetzt ein paar Rechtsanwaltskanzleien, die mengen wir vielleicht einen und die haben vielleicht Computer, dann gehen wir gleich purchen, weil dann passt es ja eh. Ja. Wir haben uns aber dann dagegen entschieden, A, weil wir recht viel Arbeit gehabt haben und B, waren wir verfassungsrechtlich uns nicht ganz sicher, ob jetzt die Gesetze gelten, nur weil es gerade nicht zugänglich sind oder nicht. War so eine theoretische Frage, aber wir wollten einfach purchen gehen. Wir haben sie gesagt, jetzt endlich purchen in Österreich, ja, war aber dann nichts.
Ein spannendes Gedankenkonstrukt, ja.
Ja, das ist, wenn man als Jurist viel Zeit hat.
Mhm.
Da kann man sich über voll viele Sachen, die vollkommen sinnfrei sind, Gedanken machen. Das ist wunderbar.
Apropos sinnfreie Sachen. Wizard of the Coast hat ja, wie du schon angemerkt hast, das veröffentlicht oder halt wurde es geleakt. Die Reaktion aus der Community war ja mehr als durchwachsen und sie haben ja das mit allen möglichen Sachen probiert, wieder retour zu fangen oder einzufangen. Mhm. Aber unterm Strich ist der Schaden eigentlich laut vieler Meinungen ja momentan nicht so hoch, aber zukünftig sicherlich höher, weil sie ja doch jetzt gerade einmal sehr viele Personen jetzt plötzlich nicht unbedingt abneigen zu die 20 Systemen, aber eher schon Alternativsysteme suchen oder ähnliches. Und wie du vorher schon gesagt hast, ja, nicht nur Paizo überlegt eine Lizenz oder hat das ins Leben gerufen, wo sie unter anderem ein Ulysses dazu geschalten hat, Uhrwerk Verlag und ähnliches, sondern eigentlich gefühlt ganz Europa gesagt hat, okay, wir machen
jetzt. Ja, diese European Gaming Alliance oder so, was man da jetzt gehört hat, gibt es irgendwas in der
Richtung? Beziehungsweise Ogre oder Ork oder wie das? Okay, da tut sich ja gerade einiges in der Richtung.
Ja, ich meine, das ist natürlich die Frage. Ich meine, so diese Leaks sind natürlich immer spannend, wo man natürlich dann auch immer recht verschwörungstheoretisch sein kann und sagen, warum gibt's da einen Leak? Wer hat was davon? Jede Publicity ist gute Publicity und so weiter. Jetzt ist gerade, muss man ja trotzdem sagen, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist gerade was Honor Among Thieves, also der neue D&D-Film, kommt gerade raus. Und also es pusht definitiv jetzt einfach diese Frage des Rollenspiels wieder, weil es im Prinzip jetzt Rollenspiel als Hobby halt auf einmal in diese wirtschaftliche Welt verfrachtet. Und man muss trotzdem sagen, also alleine, wenn man sich Kickstarter anschaut, und ich bin ein großer Befürworter von Kickstarter, weil wo startet es sonst mit meinem ganzen Geld, das mir ein Loch in die Tasche brennt, ja. Und da hin und wieder, im wahrsten Sinne des Wortes, zu spenden, wenn man nichts kriegt, ja. Aber, wobei Indiegogo ist da problematisch, aber Kickstarter. Und die Rollenspielsachen funktionieren gut, aber ich meine, das ist ja eine wahnsinnige Wirtschaftskraft dahinter. Also man muss jetzt überlegen, die Leute, die Rollenspielen, die sind jetzt trotzdem wirtschaftlich nicht so schlecht aufgestellt. Ich meine, das ist Rollenspieler, ohne da jetzt bitte irgendwen beleidigen zu wollen, ist für mich so das klassische klischeehaft auch das Studentenhobby. Also wir reden vom durchaus finanzkräftigen oberen Mittelstand. Und ich meine, alleine, wenn man sich jetzt Dinge anschaut, wie Spielemesse, Essen oder sonstige Dinge, also was man da fürs Rollenspiel kaufen kann, ist ein Wahnsinn. Und wenn man alles hat, alle Bücher, und wir alle wissen, wie das ist, wenn man von was alle Bücher hat, dann kann man nur immer Würfel kaufen. Und wenn man die Plastikwürfel alle hat, dann gibt es nur immer die aus Kristall und was weiß ich. Und dann, also ich hab da immer von, ich weiß nicht, wie die heißen, ich habe da so einen abonniert, die haben so High-End-Holz-Spielleiterschirme, wo, glaube ich, einer $300 kostet. Und wenn man das hat, dann kann man sich nur immer einen Spielertisch kaufen, die dann $1,500 kosten. Ja.
Man kann sich ein Zimmer einrichten.
Oder
ein Haus bauen.
Ja. Also das ist super, ja. Also da gibt's Möglichkeiten, ja. Und also ich glaube schon, dass das jetzt, und D&D ist trotzdem jetzt neben in Deutschland ganz klar DSA und mein All-Time-Favorite natürlich Cthulhu ist der gute dritte Platz. Einfach ein wahnsinnig bekanntes Spiel. Und ich glaube, dass da einfach Wirtschaftspotenzial dahinter liegt. Und man muss trotzdem sagen, für uns ist es ein Hobby, aber für die Leute, die das produzieren, ist es einfach ein Geschäft. Und da geht es um Geld. Und das ist das. Das hat einmal ein Professor bei mir gesagt im Urheberrecht. Und das hat mir sehr gut gefallen. Er hat gesagt, wissen Sie, das ist eh alles schön mit Kunst fördern und Kulturschaffende. Aber es geht ums Geld. Es geht nicht darum, dass wir uns alle gefreien, dass da wieder was gemacht wurde und dass das jetzt der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Sondern es geht einfach um Geld. Wer schneidet womit? Und gerade wenn es dann um solche Gaming Licenses geht, natürlich. Und das lest man bei der Open Gaming License. Was ist der Hauptgrund, offenbar, zumindest wenn man sich diese Artikel liest, was ist der Hauptgrund? Der Hauptgrund ist das, dass sie sagen, Moment einmal, da gibt's jetzt andere Leute, die haben auf einmal ein größeres Stück vom Kuchen, was eigentlich unserer Denke nach uns zustehen würde, weil hätten wir das damals gescheiter geschrieben, oder die anderen, die was wir jetzt aufgekauft haben, gescheiter geschrieben, dann kriegen wir jetzt Geld, weil wir Lizenzen kriegen, Tantiemen, Lizenzgebühren. Und ich glaube, dass das einfach ein Thema ist und das darf man einfach auch nicht vergessen.
Es ändert sich ja gerade auch inhaltlich sehr viel, was das betrifft. Früher hat man Bücher verkauft, jetzt verkauft man PDFs, was ja bei D&D ja bis dato nicht möglich war, nur als Drittprodukt in irgendwelchen VTTs.
Yep.
Jetzt mit dem D&D One, glaube ich, heißt es ja. Oder One D&D?
Ja, One D&D.
Wird es ja dann auch ein VTT geben, der ja dann nicht VTT heißt, sondern der heißt ja dann anders, damit das Thema VTT mit der OGL ja wieder keine Diskussion mehr hervorruft und so weiter. Also sprich, man geht plötzlich von an aufs Tausendste in die Zukunft.
Ja,
und dann sagt, okay, man will an jeden Spieler dann zwangsverpflichten mit einem Netflix-Abo vergleichbar. Im Sinne von, du kannst von bis alles haben, aber je mehr, dass du eine hast, desto mehr Freiheiten hast. Das wird jetzt gerade ein bisschen so schwierig für die.
Das ist ja.
Für das Thema, oder?
Was ich so seit Jahren so beobachte, als wäre der immer wieder, zwar nicht hauptberuflich, aber trotzdem immer wieder so ein bisschen in Richtung Urheberrecht und so weiter schaut. Urheberrecht ist ja trotzdem im rechtlichen Sinn so ein bisschen nur ein spanisches Dorf, ja, für viele Leute, weil wir, unterstütze jetzt einfach mal, die Menschheit an sich haptische Lebensformen sind. Jahrtausende lang wurde bei uns alles dadurch definiert, ja, es gibt Ideen und so weiter, ja, und es gibt geistiges Eigentum, natürlich, aber trotzdem, ich habe was in der Hand. Und das ist beim Buch unproblematisch. Aber durch die ganze technische Fortentwicklung sind gewisse Dinge auf einmal nicht mehr notwendig. Was ich zum Beispiel sehr interessant finde, ist, das sieht man nämlich an der gesetzlichen Geschichte, das ist die Problematik der Leerkassettenvergütung. Die Leerkassettenvergütung ist ein juristisches Thema, das ich immer nur lustig finde. Und zwar, das Urheberrecht hat früher gehabt, ja, die Privatkopie. Also man darf quasi Dinge für den Eigengebrauch sich kopieren. Ja. Das war zu dem Zeitpunkt, wo das gemacht worden ist, unproblematisch, weil das ist dieser, unter Anführungszeichen, legale Urheberrechtsverletzung, wurde finanziert durch die Leerkassetten- und Reprographievergütung, also die Druckervergütung. Das bedeutet, man hat Datenträger gekauft und diese Datenträger hat man dann verwendet. Also im Prinzip früher war es sehr anstrengend, man wollte jetzt Sampler genannt, ja. Sampler hat geheißen, man hat vom Radio sitzen müssen und warten müssen, wann das Lied da war und hat dann hoffen müssen, dass die nicht reinrennen und hat dann auf Aufnahme drucken müssen und hat das dann, wenn man zwei Kassettenrekorder gehabt hat, hat man das überspülen können. Oder man hat halt sich eine Serie auf dem Fernsehen aufnehmen können, man hat aber gefühlte 1000 Kassetten braucht, bis man die Serie gehabt hat. Dann ist das Internet gekommen und auf einmal war das nicht mehr notwendig. Auf einmal hat man sich ganze Diskografien von Künstlern runterladen können, ja. Auf einmal hat man keine Datenträger mehr braucht oder hat man Datenträger gehabt, wo man 1 Euro für was ich wie viel Terabyte zahlt. Das heißt, die unter Anführungszeichen legale Urheberrechtsverletzung ist massiv gestiegen und die Einnahmen von den Leerkassettenvergütungen sind runtergegangen. Jetzt hat sich der österreichische Gesetzgeber, also aus meiner Sicht vollkommene Frechheit, aber einfach eine Finte überlegt, sich gesagt, naja, dann machen wir es so, dann tun wir einfach bei alle Datenträger was verlangen. Also überall, wo ein Chip drinnen ist, der speichern kann. Also auch beim smarten Kühlschrank, beim Fotoapparat und so weiter, wo man eher keine Filme abspeichert. Man könnte zwar, aber man tut's nicht, ja. Das ist ein bisschen wie mit, ohne dass jetzt zu politisch wird, mit der GIS, ja. Das ist so, ja, ich hab zwar keinen Fernseher, aber ich kennt ja so in die Richtung. Ich könnte ja Programme empfangen und so weiter. Das ist ein bisschen so, habe ich letztens einmal gehört, wie wenn man sagt, ich hätte ganz gern Kinderbeihilfe. Dann sagt das Amt, na, du hast doch keine Kinder, und dann kann ich sagen, ich kennt welche haben, die Gerätschaften sind ja vorhanden, ja. Und ich hätte es jetzt ganz gern, ja. Das ist die gleiche Logik, aber dort funktioniert es halt. Und man sieht das zum Beispiel jetzt auch gerade in der aktuellen Diskussion um die GIS. Weil die GIS ja auch nicht mehr zeitgemäß ist, weil einfach die meisten Leute halt, und zähle ich mich auch dazu, nicht mehr terrestrisch fernsehen. Weil wir haben Streamingdienste. Man sieht das Ganze, gerade im Bereich des Internets. Es geht weg vom Eigentum, dass ich was habe, sondern hin zur Lizenzierung. Und eine Lizenzierung ist was ganz anderes wie ein Eigentum. Das ist also das Vollrecht des Eigentums ist was ganz anderes wie die Lizenz. Zum Beispiel kann ich, das hat der Bruce Willis, glaube ich, durchstritten mit Apple. Der wird wahrscheinlich auch mehr bei Apple Music halt drauf haben, einfach von Lieder her, ob er das vererben kann, seine Kinder. Und da ist sehr klar rausgekommen, nein, kannst du nicht, weil das ein Lizenzvertrag ist, der auf dich persönlich sozusagen drauf ist. Und darum ist auch diese ganze Lizenzgeschichte so problematisch. Und ja, das wird einfach spannend werden, wie es da weitergeht. Also wir bewegen uns einfach weg vom Eigentumsmodell. Und wenn man sich zum Beispiel NFTs und so weiter anschaut, finde ich die wieder sehr interessant, weil das eigentlich eine sehr gute Idee ist, diesen Eigentumsvollrechtsgedanken wieder zurückzuholen ins Urheberrecht, wo ich eine gewisse Werthaltigkeit habe. Weil so sehr mir Netflix, Amazon Prime, Steam, Spotify, Audible gefällt, das glaube ich, habe ich so ziemlich alles aufgezählt, was ich habe, also werthaltig ist das nicht. Weil wenn ich einmal tot bin, dann ist das weg. Ja. Dann nützt es keinem was. Ich meine, gut, muss man sich überlegen, ob meine Filmsammlungen überhaupt wem was nutzen. Ja. Und dafür kann man natürlich, was ich jetzt, auch für Dinge natürlich gratis oder letztlich sehr, sehr kostengünstig einfach konsumieren. Wenn man es ganz ehrlich sagen, das Angebot zum Beispiel auf Netflix oder auf Amazon Prime, wann immer das aus der Videothek ausburgt hätte, dann kann man die über das Monatliche drüber. Ja. Ja.
Wie ist das aus deiner Sicht, Ati? Du hast das ja damals ja live mitverfolgt und fast vorderster Front gefühlt.
Ich war dabei, damals.
Das klingt so, als war die so alt. Hör auf, bitte.
Ja, wir sind beide schon so alt, jetzt bin ich da so.
Naja, also die Idee von der OGL war, wie der Land schon angefangen hat, also gesagt hat, dass das einfach so der Gedanke war, dass das System genutzt wird. Das heißt, die Macher von D&D haben sich gedacht, okay, wir möchten das, dass das so viele Leute wie möglich nutzen. Wir haben den Vorteil, dass wir unsere Regelwerke, die Grundregelwerke, die trotzdem irgendwie benötigt wurden, verkaufen können. Und ja, das heißt, es hat jeder ein bisschen sowas davon. Es war ja einfach auch zu der Zeit nur so Ende 90er, Anfang 2000er so ein gewisses Ökosystem, wo sie halt dann trotzdem die ganzen Leute immer, der hat bei dem gearbeitet, der Dings, das war ja alles auf das Netzwerk sozusagen. Die Grundidee oder eigentlich technisch gesehen war die OGL ja gar nicht notwendig, weil man kann ja ein Regelsystem, in dem Sinne, ein Regelkonstrukt nicht so schützen. Das heißt, wie die Würfel gewürfelt werden, was die Ergebnisse man abliest, welche Modifikatoren man zuzählt, ist in dem Sinne nicht wirklich etwas, was man schützen kann. Aber das hätte ja trotzdem Wizards nicht abgehalten, dass sie, wenn irgendein kleiner Verlag auf dem D&D aufbauend ein Quellenbuch rausgibt, dass sie trotzdem verklagen, weil machen kann man es ja, auch wenn man vielleicht nicht im Recht ist, aber wer es mehr gehört hat, der gewinnt dann in dem Fall. Und das hat einfach, die OG hat einfach Rechtssicherheit gegeben. Das heißt, die Leute haben sich sicher sein können, okay, wir haben wirklich keine Probleme, wenn wir das verwenden, auch wenn es eigentlich eh keine gab hat, aber es hat ein gewisses Polsterchen gegeben, so, das passt.
Weil man sagen muss, dass eh keine Probleme gibt, das erlebe ich immer wieder. Weil das ist nämlich zurzeit ein bisschen diese Geschichte mit diese KIs, die man zum Beispiel, also jetzt nicht nur ChatGPT, sondern auch die KIs, die jetzt Bilder erzeugen. Da habe ich jetzt schon hin und wieder Anfragen gekriegt, hey, oh, wenn ich das privat mache, ist eh kein Problem. Also da quasi im Kämmerlein kein Thema. Aber wenn wir das dann zum Beispiel für einen Kurs verwenden oder wenn wir das auf einer Website stellen, wie schaut das aus? Also diese Rechtsunsicherheit, die einfach auch durch die Medien halt, wenn man so viele Quellen gibt, einfach da sind, die ist trotzdem da. Und drum glaube ich, also dass das nicht nur Rechtssicherheit, also diese Rechts- oder sagen wir es anders, dass diese Rechtssicherheit wirklich extrem viel wert ist für die Leute. Also wenn ich weiß, es gibt ein Dokument, das ist, und die Open Gaming License, wie gesagt, die ursprüngliche, die hat 900 Wörter, ja, das ist schnell zu lesen, das ist auch, ich meine, ich habe es heute auf dem iPad gelesen, ja, das ist ein iPad-Bildschirm, ja, das ist nix, ja. Wenn man denkt, und das gibt mir Rechtssicherheit, das ist leicht verständlich, das ist ja zum Beispiel auch das Grundprinzip von den Creative Commons, das ist super, damit habe ich einen Mehrwert, den ich mit einer, also mit dem Nicht-Erstellen einer Lizenz niemals habe. Und ich, ganz im Gegenteil, also ich glaube zum Beispiel, dass das Vorhandensein einer Lizenz, die klar ist, sehr viel mehr Leute dazu bringt, dass wir es verwenden. Also dem grundsätzlichen Zweck damals, wir wollen, dass das verwendet wird. Das ist, ich darf es jetzt ein bisschen vergleichen, das ist jetzt literarisch, mit H.P. Lovecraft. Ja. H.P. Lovecraft ist auch deswegen so bekannt worden, oder der Mythos, weil er zu alle seine Freunde gesagt hat, was ich zum E. Howard und so weiter, der halt Conan und so weiter gemacht hat, hey, da ist mein Zeug, nimm das. Oder zum Chambers, der ein King in Yellow geschrieben hat, hey, nimm das. Oder dafür nimm ich dein King in Yellow und so weiter. Und der Chambers zum Beispiel mit King in Yellow ist ja primär deswegen so bekannt, aus meiner Warte heraus, oder meiner Sichtweise, weil halt der King in Yellow halt beim Lovecraft auch vorgekommen ist. Und diesen ganzen Mythos irgendwie halt befeuert hat. Und das glauben ja voll viele Leute noch immer, der King in Yellow ist eigentlich vom Lovecraft. Aber die haben halt auch, der hat das auch raus gehabt. Dann einfach sie das Ganze quasi viral gegangen, ja. Und ich glaube, dass die das damals mit der OGL auch so vorgehabt haben, dass das passiert mit D&D. Wir sind die einzigen, also wir sind das bekannteste Rollenspielsystem, unter Anführungszeichen, wir sind die einzigen, die sowas anbieten, und die Leute nehmen deswegen, weil sie wollen ja spielen. Und sie wollen was Einfaches haben, und sie wollen was das kennen, und dann nehmen sie das.
es war ja extrem erfolgreich, weil die frühen 2000er Jahre, die waren, da hast du nur die 20 Systeme gekriegt. Das war schwierig, praktisch andere. Jeder ist auf das umgestiegen. Neue Sachen sind in dem rausgekommen. Also so, es haben sehr viele Systeme sind entweder in der Zeit verschwunden oder haben sich eben auf die D20 umgestellt.
Ja, wenn man zum Beispiel schaut, das ist zum Beispiel was, das stimmt, es ist voll viel, es hat dann D20-Versionen gegeben, also hast du halt das eigene System gehabt und die D20-Version.
Das passiert ja jetzt ja gerade parallel wieder, ich sage nur Symbarum und diverse andere Sachen.
Ja, wobei das oft eher so war, dass die alle aufgehört waren, also es gibt da einige so Beispiele, wo halt dann das so weitergeführt worden ist.
Weil es einfach ist, in Wirklichkeit. Aber ich hab oben bei mir in meiner Mindcave habe ich einige Dinge, die jetzt vollkommen eigenständige Settings sind, und das ist D20, weil es einfach einfach ist. Ja? Und ich meine, der andere Ansatz, glaube ich, war ja der von GURPS, so wir machen einfach für alles ein Buch.
Mhm. Ja, ich glaube, da gibt es wirklich für alles ein Buch, ja.
Also was ich, die Scheibenwelt gibt es GURPS, glaube ich.
Ah, es gibt wirklich, also sag was und es gibt, also das ist unglaublich viele. Aber ja, das, die haben halt einfach das, im Prinzip sind es halt nichts anderes wie dieses, wie D&D damals in der ersten Edition war einfach ein Regelkunstwerk und wo man halt einfach dann Welten dazu geben hat, Kinder. Ist eigentlich nichts anderes wie ein für Fantasy-Welten erdachtes so
ein System. Aber das Grundprinzip ist anders, weil, also mir kommt vor, GURPS hat es so gemacht, die haben einfach selber alles rausgebracht und damit versucht, den Markt abzudecken, aber die OGL sozusagen hat es gemacht, wir geben euch das Konstrukt und ihr macht was damit.
Also ja, später, ja, das
so in der Richtung. Also ist für mich von der Taktik
her genau was anderes. Ja. das Risiko der diversen Erforschungen dieser oder die Richtungen, die man und gehen kann, ja.
Die OGL ist insofern eine gute Idee, wenn man sagt, man schaut, dass alle das gleiche System verwenden. Ich meine, das kann man jetzt als Spielleiter oder als Spieler gut finden oder nicht. Aber was ich zum Beispiel beobachte, und ich weiß, das ist vielleicht eine unpopuläre Meinung, ist die Kannibalisierung von Rollenspielsystemen, also die gegenseitige. Ich sehe das ganz stark im Bereich Cthulhu zum Beispiel. Also es gibt das Call of Cthulhu, das ist ja dieses BRP, also Basic Roleplaying System.
Ja, mittlerweile heißt es so, aber ja, das ist dieses von Chaosium.
Genau, von Chaosium. Und Chaosium, die sind ja auch von der Systemverbreitung, ich meine zwar im Bereich Cthulhu ganz gut, aber es gibt halt jetzt verschiedene Cthulhu-Systeme. Unter anderem hat die DLG, die Deutsche Lovecraft-Gesellschaft, hat das für Tagen ein eigenes System, wo ich dazu sagen muss, ich kann das jetzt nur von außen betrachten, weil ich mir das A noch nicht gekauft habe und B noch nicht gespielt habe. Und ich finde es als Projekt extrem super. Aber, und das muss ich jetzt mal trotzdem von außen sagen, es trägt natürlich dieser Kannibalisierung bei. Also wenn ich sage, ich spreche von einer Zersplitterung der Szene, dann habe ich da natürlich ein Thema. Ich meine, in dem Fall macht es nicht viel, weil das trotzdem immer die Leute sind, die Cthulhu spielen. Aber es gibt eben so, also auch in den vergangenen Jahren haben wir sehr viele verschiedene Cthulhu-Systeme gegeben. Jetzt kommt man vor, dass sich wieder mehr in Richtung Chaosium bewegt und so. Aber trotzdem, also das ist, glaube ich, dem kann ich damit entgegenwirken. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, ist eine andere Frage.
Dem hat es halt natürlich auch den Grund, weil erst einmal die Lovecraft-Mythos an sich, das Ganze, was von ihm und von anderen gestrickt worden ist, sehr populär ist. Und auch, weil die Copyrights im Prinzip sind abgrenzt sind. Das heißt, du kannst zu ihm alles schreiben, alles machen, was du willst, von dem rausnehmen. Und wie das passiert ist, sind die Spiele in der Hinsicht oder die Themenvielfalt in der Hinsicht praktisch nahezu explodiert. Chaosium hat das lange Zeit lizenziert gehabt und wie das dann eben immer mehr geworden ist.
Ja, wobei man da sagen muss, also
sieht man ist richtig,
wann das passiert ist. Lizenz oder diese Urheberrechtsablauf nach dem Tod des Autors, also in Österreich gibt es ja 70 Jahre nach dem Tod des Autors, sozusagen werden die Sachen lizenzfrei. Das ist ja den Inhalten geschuldet sozusagen, aber nicht der Spielsystematik, weil die Spielsystematik natürlich neuer sind. Also ich kann...
Die haben ja alle unterschiedliche Systeme, diese Spiele.
Nein, aber das führt dazu, dass ich jetzt mit den gleichen Inhalten unterschiedliche Systeme bauen kann, aber nicht nicht unterschiedliche Inhalte mit dem gleichen System. Weil wenn man sich zum Beispiel jetzt die Geschichten anschaut, bei D&D, ja, wenn es klassisch Fantasy, worum geht es? Es gibt Elfen, es gibt Zwerge und so weiter und so fort. Das sind jetzt Kreaturen oder Wesenheiten, die jetzt, wenn man jetzt, sage ich mal, jetzt pro-klassischer Fantasy ist, wahrscheinlich sagt, okay, das ist so mit Herr der Ringe in Wirklichkeit, ja. So ist das kodifiziert worden, ja. Nur der J.R.R. Tolkien hat das selber trotzdem als andere Dinge wieder sich herausgeholt. Also die Art und Weise, wie Elben sind und so weiter, man, das sieht man dann beim Shakespeare mit Midsommernachtstraum und oder was ich zum Beispiel bei den nordischen Göttern und Helden sagen. Also Dinge, die schon so alt sind, dass man jetzt schon darüber diskutieren kann, sind die jetzt eigentlich überhaupt nur schützbar oder nicht? Also ist zum Beispiel der Zwerg, so wie er ist, schon so im allgemeinen Sprachgebrauch angekommen, in der allgemeinen Auffassung, Rezeption, dass das überhaupt nur urheberrechtlich schützbar ist. Wenn ich jetzt sage, es ist ein Zwerg, der hat einen Bart und der ist so und so groß, ist es dann an sich noch ein schützbares Werk, weil es einer eigenartigen Kreativität, einer Einzigartigkeit nur genügt? Ja, oder?
Ich würde einmal behaupten, definitiv, dass das, nachdem das auch in diversen Märchen und Sagen vorkommt, die schon länger als 100 Jahre her sind, hast du sowieso das Thema nicht.
Ja, wobei es, ich meine, das ist wieder das mit, wie wann ist was urheberrecht frei und so weiter, ist wieder schwieriger zu behaupten, weil dann kommt es nämlich einmal darauf an, auf welche Quelle bezieht man sie, weil das kann ja dann sozusagen wieder geschützt werden, dadurch, dass es wieder anders veröffentlicht wird und so. Aber diese Grundsachen, das ist ja zum Beispiel auch diese ganze Diskussion mit Märchen und Disney, ja. Die meisten klassischen Grimms-Märchen, ich rede jetzt zum Beispiel von Schneewittchen, Cinderella und so weiter, die sind letztlich der breiten Öffentlichkeit, insbesondere auch der amerikanischen Öffentlichkeit, bekannt, weil es Disney verfilmt hat. Aber Grimms Märchen sind schon öder und die Gebrüder Grimm haben sie auch nicht erfunden, sondern haben nur Märchen aufgeschrieben, die schon viel öder waren. Ja. Und das ist zum Beispiel auch nicht unspannend in der ganzen Sache. Also da zu sagen, okay, also ja, der Disney-Film an sich, also die Art und Weise von dort ist schützenswert. Oder also zum Beispiel Aladdin, ja. Geschichten aus 1001 Nacht, da weiß ich jetzt nicht, wie alt die sind. Das ist halt, aber das ist halt, das sind die Inhalte, das ist der Content und nicht das Regelwerk. Das fällt nicht, das muss man in dem Fall auseinanderhalten, finde ich.
Aber im Fall, wie gesagt, von Lovecraft ist einfach, wo der Content einfach nicht mehr in dem Sinne geschützt ist und wo halt das einfach dann dadurch, schätze ich mal, eben, um den Bogen zu schließen, dass einfach so viele jetzt auf einmal ergibt oder die Thematiken, Brettspiele, Kartenspiele gibt, das ist ja in alle Richtungen, das war richtig, also wo ich mir auch schon gedacht habe, jetzt ist es wieder langweilig. So Zombie- und Vampirüberflutung. Überall sind irgendwelche Tentakelfische oben gewesen mit Cthulhu und Andeutungen und das hat dann schon sehr überhand genommen, ja, das ja, stimmt. Aber wie gesagt, das war einfach dem geschuldet eben. Die Idee hat sich aber dann sehr gut bewährt, weil wie schon gesagt, also die 2000 Jahre waren geprägt eigentlich von den D20-Geschichten. Ja, es hat sich erst dann ein wenig wieder erholt, als Wizards die vierte Edition rausgebracht hat von D&D, die komplett anders war.
Das ist die, über die man nicht spricht, gell?
Genau. Ja.
Ja, so das ist die Tabletop Edition. Die 100% Tabletop Edition. That shall not be named.
Ja. Mit der haben sie es halt ein bisschen, sind sie in die falsche Richtung abgebogen. Genau, das war das, wo eigentlich dann Pathfinder so populär geworden ist. Es ist dann Pathfinder eigentlich synonym geworden für das ursprüngliche D&D-System,
witzigerweise. D20 nicht nur eine Erweiterung von der 3.5er Edition oder so. Habe ich mal gehört. Also da kenne ich mich wieder nicht so aus. Ja.
Das ist ja da so quasi das 20-System ist halt so der, allgemein gegen Bezeichnung für das. Also man sagt nicht D&D-System, sondern man sagt das D20-System in dem Sinne.
Ich habe irgendwie gehört, dass das 3.5.1er ist das D20-System, dass das quasi nur überarbeitetes 3.5er-System ist oder so. Aber das ist nur, ich meine, ich muss sagen, ich bin ja mit aufgewachsen klingt deppert, weil ich habe es erst mit 18 das erste Mal gespielt, ja. Aber das war 2001, habe ich, der Reinhard bekannt aus diesem Podcast, hat mir zum Rollenspielen gebracht. Ich war der Art zuerst in Richtung Warhammer Tabletop abgebogen, aber nachdem ich grob, also feinmotorisch nicht der Beste bin, war das mit Zahnbauen und so weiter. Also ich käme im Warhammer-Universum wirklich gut aus, darf ich mittlerweile schon behaupten. Ja. Aber also Zahnbauen ist nicht meins. Ja. Also wenn es Lego ist, geht's, aber Lego Ultramarines gibt's zwar mittlerweile Bauvorlagen dafür, aber ja, also das einmal und so, ich habe das einmal probiert, ist nicht meins. Und ich habe mich dann Gott sei Dank so auf die Rollenspielseite gezogen und dann wirklich, ich glaube, ich habe einmal D&D gespielt. Ja, da war der ETW0 mein alter Feind, weil das habe ich nie verstanden, wie das ist, der da Rüstungswert gegen Rüstungswert 0 oder Rüstungsklasse 0.
Taco.
Ja, genau, das, ich kenne es unter ETW0, ja. Da habe ich immer gesagt, Geilanze, das wirst du nie verstehen. Habe ich gesagt, stimmt. Dann haben wir lang AD&D gespielt, was ich ziemlich geil gefunden habe, aber dann haben wir Grün gespielt und Grün ist einfach, also Dragonlance ist einfach eine wahnsinnig klasse Welt, die ja sehr eigenständig ist. Und dann eigentlich habe ich es 3.5, glaube ich, mal ein bisschen, aber dann sehr stark D20, aber da haben wir zum Beispiel nochmal Star Wars D20 gespielt. Also, wie du sagst, da hat es einfach alles D20 gegeben, ja. Keine Ahnung, Cthulhu D20, Staubsaugen D20, Fußball D20. Alles, ja. und so weiter. Und ist 4 habe ich tatsächlich nie gespielt. Und Pathfinder, und ich weiß nicht, ob ich dann jemals wieder in den Podcast kommen darf, aber das habe ich auch noch nicht gespielt. Also ich bin dann irgendwann einmal in die Gstuhlo-Ecke abgebogen, weil ich und Regeln, ich bin zwar Jurist, aber das ist nicht meins irgendwie. Also das.
Ja, wir kennen den anderen Vertreter aus deiner Charge, der sagt, ein anständiges Regelbüchel unter 1000 Seiten ist kein Regelbüchel.
Ah, der Kollege Putzendoppler, ja. Der Kollege Putzendoppler, ja. Das ist den Shoutout übrigens, ja, zum Kollegen.
Aber man generell muss ja
sagen. Also, das ist auch ein Brettspieler. Der hat es mehr mit Regeln. Ja. Und als mehr Zivilrechtler, als Strafrechtler. Ja, machst du das halt nach Gefühl.
Aber wegen am D20 selber. Also für mich war TNT eigentlich immer so ein System, wo ich halt verschiedenste Welten habe, wo ich eher in Richtung Universalsystemen das verortet habe, im Fantasy-Bereich sehr stark.
Ja.
Wo ich das nicht verstanden habe, in erster Linie dann, wie es geheißen hat, es gibt eine Science-Fiction-Version wie Star Wars und keine Ahnung, was
so ist. D20 Modern hat es dann einmal auch gegeben und so weiter. Ja.
Es hat ja ein World of Warcraft auch gegeben mit D20, das hat mit WoW eher nichts zum tun gehabt.
Man muss dazu sagen, das möchte ich an dieser Stelle erwähnt wissen, weil das haben wir jahrelang gespielt. Also ich habe zwei Sachen im D&D-Bereich wirklich lang gespielt. Das war Dragonlance AD&D, da habe ich lang, da hat der Rani extrem lang gemessen und dann haben wir extrem lang, haben wir nämlich nicht World of Warcraft, sondern Warcraft RPG gespielt und das war AD20. Und das ist damals rausgekommen, das wissen ja, für Junge wissen ja das ja nimmer, ja. Es hat ja vor dem WoW hat's ja ein Warcraft gegeben, und zwar, hat's, ich meine, die Warcraft, Echtzeitstrategiespiele sind ja klasse, ja. Also, das erste, das zweite Tides of Darkness und das dritte Warcraft 3, wie das rausgekommen ist, wo es das erste Mal so einen Art Heldenmodus ergeben hat. Also, da hat ja, Blizzard Entertainment nach StarCraft einfach wieder einen neuen Maßstab gesetzt, den sie leider, glaube ich, nie wieder erreicht haben, irgendwie in dem Bereich. Und Warcraft 3, wie das rausgekommen ist, das war einfach, es war der Hammer. Also, wir haben es alle gespielt. Das heißt, ich habe keinen kennt, der es nicht gespielt hat. Und da hat es dann ein Warcraft RPG gegeben und da haben sie wirklich, also das Spiel wirklich klasse erweitert. Und da haben wir wirklich jahrelang haben wir Warcraft Roleplaying Game gespielt und dann, und das war das, was uns den Todesstoß unserer Runde versetzt hat, dann ist einmal gekommen, dann ist World of Warcraft gekommen und dann ist es World of Warcraft RPG gekommen. Und das war dann insofern ein bisschen nervig, weil der Rani hat einfach diese Welt halt, wo es unklar war, einfach selber baut. Und das hat super passt, ja. Und beim WoW-RPG war es dann das Problem, dass wir einfach Leute da gehabt haben, die zwar super Spieler sind, aber die halt parallel das World of Warcraft gespielt haben. Und dann sagt der Reini, sagt, da ist das. Und die haben natürlich gesagt, nein, stimmt nicht, da ist das. Ja. Und irgendwann, der Reini hat das nicht gespielt. Ja. Und ich habe es auch nicht gespielt. Und ich habe einfach gewusst, dass ich dann nie wieder rausgekommen wäre aus der Welt. Und mal mein Studium schieß und so weiter. Und ich kenne auch Leute, die sich ihr Studium geschossen haben dadurch. Und dann hat der Rani irgendwann mal aufgegeben. Also es war dann einfach zu, es war nicht mehr so originär. Es ist dann einfach wirklich mehr in Richtung, ja, wir sitzen halt nicht am Bildschirm, sondern am Papier, aber spielen in Wirklichkeit das Gleiche. Und es geht halt nur ums Looten und so weiter. Und so, ich meine, ich möchte jetzt nicht WoW gering schätzen, ja, aber trotzdem. Aber das ist, also Warcraft RPG ist Dreier. Also ist wirklich, da haben sie sich echt was anderes, nämlich vom Lore und so weiter. Schöne Regeln, die Völker wirklich schön gemacht und so weiter. Es ist definitiv was man also ausprobieren kann bei D20, definitiv, ja.
Ade, würdest du sagen, dass das, was damals gewesen ist, vom Hintergrund her, wie es das du mitgekriegt hast, dieselbe Strategie oder Taktik war, wie es jetzt ist?
Nein, überhaupt nicht. Weil die damals, als dieses OGL ins Leben gerufen wurde, sind das Leute gewesen, die aus dem Hobby kamen und gekommen sind. Und die eigentlich die quasi ihren Hobby zum Beruf gemacht haben. Alle Namen, die sie praktisch mit dem zu tun haben, sind alles Leute, die eigentlich von Schulzeiten teilweise schon Rollenspiele gespielt haben und die in der Industrie, unter anderem Industrie, der seit über 10 Jahren teilweise waren oder vielleicht sogar länger. Das, was jetzt praktisch gemacht worden ist, ist von Leuten initiiert worden, die aus einer Marketing-Ecke kommen, die aus einer anderen Branche kommen, nämlich der Computerspielbranche, und das Produkt, was sie eigentlich haben, meiner Meinung nach nicht verstanden haben, Sie wissen nicht, was sie eigentlich verkaufen, weil sie verkaufen nicht Software, wo sie praktisch Einschränkungen zugeben können, dass sie die Leute was zusätzlich kaufen müssen. Das gibt's praktisch nicht. Und das ist eigentlich das Grundproblem von dem gewesen. Und deswegen, warum eigentlich da im Prinzip gesehen die Community und die Spieler am längeren Ast sitzen. Weil ich brauche für ein Pen and Paper, wenn wir uns ehrlich sind, nicht einmal Würfel. Ich brauche nur, wenn ich eine Multiplayer-Runde habe, irgendwo in einem Online-Rollenspiel oder was auch immer, die fünf Leute nehme ich mir, setze ich mich zusammen mit einer und ich brauche sonst nichts. Wenn das ein paar geschickte Leute sind, mit denen man das machen kann.
Es geht also um Freundschaft.
Ja, genau. Und
Tales of Equestria, ja.
Es geht um die Interaktion zwischen den Leuten. Und das ist eigentlich das, was das Rollenspiel interessant macht. Und das ist völlig wurscht, mit welchen Mitteln.
Wobei da auf dem aufsetzend anzogen möchte, und das finde ich sehr interessant. Ich glaube, dass das wirklich gerade im Rollenspiel, aber auch woanders eine spannende Dualität ist, wenn das jetzt Leute sind, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Ja. Ich glaube, dass die Grundeinstellung was anders ist. Also ich unterstütze einmal, ohne bitte verschwörungstheoretisch zu sein und sagen, die großen bösen Konzerne und so weiter, wir schauen ja nicht bei Shadowrun, aber trotzdem natürlich, wenn jetzt hernehmen Hasbro, ja, oder wen auch immer, ja, das ist halt für die ist das ein Produkt und die wollen Geld damit machen. Und das ist vollkommen legitim. Aber wenn das quasi mein Baby ist, ja, und ich das einfach aus einer Spiel-Hobby-Gedanken sehe, dann ist das für mich von der Grundeinstellung was ganz was anderes. Dann geht es mir nämlich auch um was anderes. Und dann steht oft dieses, ich mache Geld damit eigentlich im Hintergrund. Und ich glaube, das haut sich manchmal einfach so. Und das ist dann auch manchmal das Problem in der ganzen
Geschichte. Ja, man versteht aber auch vielleicht auch besser, wie man damit Geld machen kann. Weil, wie gesagt, die Sache ist die, dass die, Führungsriege bei Wizards. Einfach, ich glaube, die eine kommt aus der Xbox mit Microsoft Gaming-Szene überhaupt. Und man kann keine DLCs in dem Sinne die Leute aufzwingen. Das heißt, wenn einer eine Spielergruppe mit dem Grundregelwerk genug hat und ihre Fantasie praktisch den Rest macht, ist es so. Die können dann nicht irgendwelche Zusatzmodule verkaufen oder das oder das. Wenn du mit fünf Spielern online was spielen möchtest, braucht jeder seinen Rechner oder seine Konsole. Du brauchst für das Betriebssystem, auch eine Konsole hat sowas. Du brauchst die Software dazu, also das Spiel in dem Sinne oder was auch immer. Oder das virtuelle Table, wie auch immer sein soll. Das kannst du alles einschränken künstlich und du kannst diese künstlichen Einschränkungen mit Sachen, die du kaufen musst, wieder freischalten. Das ist etwas, was bei einem Paper-Rollenspiel einfach in der Form nicht geht. Und deswegen haben sie versucht, praktisch das konstruiert zu machen, indem sie praktisch die Leute ein bisschen von der Droge online ein bisschen Virtual Tabletop abhängig machen und dort praktisch das Ganze reinschieben quasi. Da habt ihr die PDFs, da habt ihr das Update, da könnt ihr praktisch das Skin für das Ding dazugeben. Ich meine, wenn die Leute drauf reinfallen, okay, ihr Problem. Aber es ist etwas grundsätzlich, was man nicht braucht.
Das stimmt. Ist aber aus meiner Sicht jetzt, und ich behaupte jetzt von mir mal, dass ich mich einfach sehr viel mit solchen Dingen beschäftige, weil ich ja auch als Rechtsanwalt mir oft in der Kommunikation natürlich schwer zu sagen, wie erkläre ich Leute die Notwendigkeit und vor allem die Wertigkeit meiner Leistungen, ohne sie dazu zu zwingen. Das ist diese Geschichte eigentlich dahinter. Und ich finde es eigentlich immer eine Kunst, wenn ich ein Marketing betreibe, wo ich die Leute sage, nicht, das müsst ihr haben und ich schränke euch ein, sondern das ist mein Produkt und mein Produkt hat für euch so einen Mehrwert, dass ihr das deswegen kauft. Also ich bin wahnsinnig mittlerweile auf diese Mehrwertkommunikation, Mehrwertstrategie zu sagen, die Kunst beim Verkauf ist nicht zu sagen, du musst das kaufen und das kaufen und das kaufen, sondern die Kunst ist, dass ich dem Kunden ein Erlebnis biete, wo der sagt, bist du deppert, so viel kriege und so wenig darf ich dafür zahlen. Meine ich das schaffe. Und ich finde zum Beispiel, so spannend wäre zum Beispiel die Musikindustrie, ja, und das ist so eins meiner Lieblingsbeispiele. Die Musikindustrie hat gesagt, nein, wir müssen gesetzlich, also damals, wie das aufgekommen ist mit Computer und man kann sich Sachen overladen, ja. Und dann, nein, das ist so arg und wir müssen da dagegen vorgehen, wir müssen die ganzen Pirate-Sites antragen und so weiter sowieso und überhaupt, weil das geht nicht, weil jeder, der das da overladet, der kauft sich nicht die CD, im Shop, ja. Was eine Milchmädchenrechnung ist, weil als Jugendlicher, wo du Taschengeld kriegst, willst du ein Lied haben, weil die restlichen interessieren dich vielleicht nicht. Oder sagen wir drei. Ja? Und du musst eine CD kaufen, auf die du zwei Monate sparen musst. Natürlich wirst du das runterladen. Und dann ist Apple dahergekommen. Und was hat Apple gemacht? Apple hat Music gemacht und hat gesagt, hey, pass auf, wir haben alle Lieder, die könnt ihr euch einzeln runterladen. Ein Lied kostet euch, keine Ahnung, 1 Euro. Die haben Milliarden gemacht. weil sie es erster verstanden haben, nicht, dass es wichtig ist, den Kunden wohin zu zwingen, sondern den Kundenweg verstanden haben. Weil die gesagt haben, der kauft ja keine CD. Warum sollte er? Die ist zu teuer und die 90% von dem Inhalt, das er dort hat, braucht er nicht. Und ich unterstelle, das ist ja dasselbe mit so Geschichten wie jetzt Netflix zum Beispiel. Warum ist Netflix erfolgreich? Weil die es verstanden haben, was wollen die Leute? Sie wollen immer verfügbare Filme haben, die es interessieren,
ohne Werbung. Mittlerweile
später. Ja, sie schwächeln auch schon wieder, ja.
Konkurrenz und so.
Konkurrenz und so. Aber das ist das. Also, und ich unterstelle einfach einmal, ja, dass, Leute manchmal einfach Kundenwege nicht verstehen. Weil zum Beispiel jetzt, wenn ich sage, okay.
Ich würde sagen Firmen.
Firmen, ja. Danke, Firmen, ja. Weil zum Beispiel jetzt, wenn ich sage, ja, hey, du bist Rollenspieler, ja. Was sind deine Probleme als Rollenspieler? Oder wer ist bei den Rollenspielern eigentlich jetzt die kaufkräftigste Gruppe? Das sind natürlich nicht die Spieler. Weil die Spieler im besten Fall, wenn es Casual-Gamer sind, dann sitzen sie sich hin und spielen. Der kauft einmal Würfeln und der braucht einen Bleistift und einen Zettel. Ja? Der ist für mich als Kunde, muss ich leider sagen, zwar interessant, weil er Multiplikator ist, also marketingtechnisch, aber rein vom Finanziellen her nicht. Interessant sind für mich die Spielleiter. Heutzutage als Spielleiter, wenn er kein Student mehr ist, weil die wachsen ja auch Spielleiter und dann berufstätig, was haben die für ein Problem? Sie haben Familie, sie haben einen Beruf, sie haben also wenig Zeit. Also ist es nicht sinnvoll, einer das tausendste Sourcebook zu verkaufen und sie in Systeme hineinzuzwingen, wo man sagt, du musst das und das und das kaufen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Sondern was ist die andere Geschichte? Hey, pass auf, du machst das Subscription, das du ja kennst, das ist gelernt, wie bei Amazon und so weiter, bei Spotify. Und dafür kriegst du einmal im Monat ein Abenteuer, das du mit de facto keiner Vorbereitung leiten kannst. Du kriegst zusätzlich die Dinger, die du nur fertig ausdrucken musst, wann überhaupt, wo du geile Charakterbilder hast. Du kriegst die Musik dazu, wenn du das Zusatzpaket nimmst und so weiter. Wir bieten dir das volle Meistererlebnis, wo du massiv Zeit sparst in der Vorbereitung und trotzdem hochqualitatives Spiel, das aufeinander gestimmt ist. Du denkst, hey, du kriegst dann von uns eine interaktive Dungeon Map, wo du mit den Leuten umeinander rennen kannst, weil das tust du auf deinen Computer auf. Ja? Also ich kann mir vorstellen, dass man für Rollenspieler, zumindest wenn ich mir jetzt anschaue, und ich bin jetzt nicht der aktivste Meister, einfach Sachen macht, wo ich Geld verdienen kann. Es wird vielleicht nicht reich werden damit, aber ich kann Geld verdienen.
Ja, die meisten Leute oder Gruppen eigentlich, die so kennen, die ich kennengelernt habe, war es schon so oft, dass die Spieler eigentlich zumindest einmal das Grundregelwerk gekauft haben und zumindest auch zwei Quellenbücher, die ihren Charakter betroffen haben. Habe ich auch teilweise für DSA gemacht, obwohl ich die Regelwerke eigentlich nicht gehabt habe und auch zwei Bereiche, wo vielleicht mein Charakter hergekommen ist. Also das ist schon, Quellenbücher sind jetzt nicht unbedingt nur für den Spieler interessant und vor allem Regelwerke, wo üblicherweise am umsatzstärksten sind, ist es auch so, dass das auch für die regulären Spieler interessant ist, weil sie einfach da haben gewisse Sachen auch schon, genau, wie geht das, wie sind die Regeln für das, bla bla bla. Auch, dass halt natürlich auch nicht nur in einer Gruppe oft nur andere Spieler ist, sondern es gibt vielleicht auch die, wo sie die Rollen wechseln und dann natürlich das Material entweder geben oder der andere das sowieso hat, weil das seinen eigenen Leserhythmus oder wie auch immer hat. Das ist schon natürlich auch dieser Convenience-Faktor, aber wie gesagt, grundsätzlich, man braucht es nicht dazu. Das heißt, ich aus meiner Sicht heraus sehe ja, eine Einschränkung eigentlich, weil es im Prinzip gesehen, das völlig ausreicht. Man hat seine Freunde beisammen, das Buch, Stifte, Dinger, das reicht.
Unsinnig, dass man spielt. Aber da halt jetzt entgegen, wenn wir nur Dinge kaufen würden, die wir brauchen, waren wir keine Rollenspieler.
Keine Sammler.
Keine Sammler, ja. Also ich kenne sehr, bitte, ja. Ich danke, ja. Aber ich gebe da vollkommen recht. Also zum Beispiel, dass ich jetzt viel Rollenspielbücher habe, jetzt, also was ich eben zum Beispiel einmal, ich habe nie wirklich viel Shadowrun gespielt, ja. Ich habe irgendwann beschlossen, wenn ich Shadowrun spiele, dann spiele ich damals nur einen Rigger. Natürlich habe ich mir das Rigger-Handbuch gekauft, weil wusste, ob ich das noch einmal brauche, ja. Aber ich hab's einfach, ja. Und, also, gehe ich ganz bei dir und dass ich das, wer als Spielleiter da abwechseln kann. Nur, wie gesagt, was ich im Mann ist, und das war das mit meinem Plädoyer vorher, ich glaube, es ist möglich für das digitale Zeitalter, das jetzt ist, wenn ich mir die Bedürfnisse oder die Customer Journey von Leuten anschaue, einfach mehr Produkte zu generieren, die einfach auch skalierbar sind, die einen Revenue-Income haben, also einen wiederkehrenden Income haben, ohne dass ich das jetzt künstlich vercomputerspielen muss. Ja.
Also ich muss fairerweise sagen, rein jetzt von der Beobachtung in den letzten Jahren, bei mir ist es so, dass vor 30 Jahren war es tatsächlich so, dass die Spieler in die Gruppen, wo ich war, zumindest das Grundregelwerk oder das passende Regelwerk dazu gekauft hat, vielleicht dann auch noch, falls für Shadowrun halt eine Spezialisierungs-Sourcebook gegeben hat, das dann auch noch, und das war es dann im Endeffekt. Und das hat mit der Zeit abgenommen, bis hin zu, wenn ich mir jetzt aktuelle Systeme anschaue, wo die Leute dann mit 30 Euro schon hadern teilweise, sei es jetzt wegen der beruflichen Situation oder generell. Verfügbar ist alles grundsätzlich, mittlerweile auch im Internet, wurscht, ob es legal oder nicht legal. Man hört immer wieder von Geschichten, wie zum Beispiel gerade die PDFs umeinander schwirren, die es offiziell nicht gibt, in alle möglichen Fassungen und so weiter. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, wenn man die Akzeptanz, sich als Spieler, wenn man das Spiel spielen möchte, sich Anschaffungen außerhalb der Würfel, die man brauchen würde, und selbst da ist teilweise nur das Thema, dass die gesunken ist.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber das Thema ist bei mir, dass ich jetzt eigentlich zurzeit, ich meine, hauptsächlich in also nicht D&D-Runden, ja, aber halt hauptsächlich eigentlich in Runden bin, die schon längere Zeit bestehen oder Spieler, die einfach schon lange Jahre spielen, wo definitiv also so ziemlich kein Casual-Gamer mehr dabei ist. Darum tue ich mir das jetzt schwer zu sagen, ob das ein Thema ist oder nicht. Ja. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Also diese Grundakzeptanz, da bin ich wahrscheinlich auch zu abgeschottet, dass ich da irgendwas weiß. Aber natürlich, dass es heutzutage wahnsinnig leicht ist, Dinge im Internet zu finden, ja, ist ja so, wenn ich schnell brauche. Da bin ich ja zu viel Sammler dazu, dass ich sage, ich hätte es einfach gern. Ja. Wobei ich mittlerweile da sogar sage, also ich hätte es einfach gern, egal ob es jetzt analog oder digital ist. Es gibt ja gewisse Sachen nur mehr digital. Also was ich bei Drive-Thru-RPG gibt es einfach auch viele schöne Sachen, entweder Print-on-Demand oder einfach so als PDF, wo ich mittlerweile auch die Wertigkeit dahinter erkenne, was auch ein Lernprozess definitiv ist. Und da muss ich sagen, bin ich auch mittlerweile sehr bequem, weil man denkt, also genauso natürlich könnte man jetzt, da geht es wieder auf Netflix, Amazon Prime und so weiter ein, natürlich könnte man sich Fernsehserien auch irgendwo suchen. Aber das ist mittlerweile für mich einfach, weil ich sage, diese Subscription stört mich nicht und ich habe dort eigentlich eh alles, was ich brauche, beziehungsweise sogar mehr, wie ich brauche in Wirklichkeit. Also habe ich jetzt auch die Notwendigkeit nicht, dass ich mir das suche und dann geht es wieder die Hälfte Zeit nicht und solche Sachen, da musst du wieder irgendwelche Werbungen wegklicken, also das ist auch diese Bequemlichkeit. Und ich glaube, dass man auf der einfach diese Convenience halt einfach entsprechend aufsetzen kann. Und sonst, ja, ich meine, mit der Wirtschaftskraft, glaube ich, jetzt durch Corona und diverse Wirtschaftskrisen, glaube ich, ist generell einfach, hat auch natürlich der Hobbybereich gelitten. Und man muss trotzdem sagen, dass das jetzt Rollenspiel halt bei aller Bekanntheit, die es mittlerweile hat, trotzdem immer gegenüber anderen Dingen, also gerade der Sportbereich, wahrscheinlich immer ein Nischenprodukt bleiben wird. Ja, und wir, muss man auch ganz ehrlich sagen, jetzt, die von der Preissituation her ganz woanders sind. Also jetzt während man jetzt Sportgeräte hat, die ja, was ich zum Beispiel E-Bikes, die ja zurzeit einfach auch sehr, sehr modern sind, die mehrere tausend Euro kosten, du wirst wahrscheinlich kein Rollenspielbuch in dieser Preisklasse finden. Ja. Jetzt kann man natürlich ein Buch mit einem E-Bike nicht vergleichen, ist mir vollkommen klar. Aber wir reden da von Artikeln, was ich zum Beispiel Würfeln, ja, wo ich letztlich zwar wahrscheinlich auch billig produzieren kann, aber trotzdem etwas erzeuge, was ich möglichst oft verkaufen muss. Also Massenverkauf und nicht irgendwie, wenn ich drei habe, habe ich mein monatliches Income herinnern. Ja.
Ich muss aber fairerweise auch noch eins anmerken, nachdem ich momentan eigentlich so gut wie fast nur Online-Runden habe und die grundsätzlich nur mit Foundry habe ich dort die Möglichkeit, dass ich die Grundregelwerke, nachdem ich die Module habe, mehr oder weniger passend einblenden lasse. Also sprich, der Bedarf ist heutzutage, wenn ich nur online spiele, sicherlich komplett anders, als wenn ich von rein nur am Tisch spiele, das ist klar.
Ja, definitiv.
Aber die Idee von dem, wie es du dargelegt hast, ist auf alle Fälle das, was vermutlich so zumindest wie die Pressemitteilungen sehe da seitens von der Wizard of the Coast.
Also wenn wir was brauchen, Peiso und so, gell, ruft es mir an.
Hast du das auf Lager oder was?
Nein, auf Lager habe ich nichts, aber die Ideen natürlich. Ah, okay. Und so, und das ist, Ich meine, jetzt habe ich schon gesagt, jetzt muss man keiner mehr was dafür zahlen, aber ich mache es uns einfach wie die OGL und Revoke das jetzt, das für die Vergangenheit das keiner darf.
Ist ein bisschen schwierig, weil ich habe ja an und für sich jede Folge unter die 4.0er von der Ding gestellt.
Creative Commons? Mhm. Ja, dann mache ich es jetzt einfach wie so ein Reichsbürger und sprich mir dagegen aus, weil das Gesetz nicht gilt oder so. Ha, mit dem hast du jetzt nicht gerechnet, ja.
Das ist definitiv.
You got Lord. Ja. Nein, du hast vollkommen recht. Also ich bin ja voll der Verfechter von den Creative Commons übrigens.
Abschließend, gibt es noch irgendwas Aussichten in die Zukunft? Was glaubt ihr, wie sich das mit den Tino verhalten wird? Ob das jetzt dann Impact gehabt hat an Gressern pro oder contra der Rollenspielszene?
Contra, also der Rollenspielszene als Ganzes hat sicher nicht geschaut. Im Image von Wizards und Hasbro hat es auf jeden Fall geschaut. Inwieweit und was das für schlimme oder nicht so schlimme Auswirkungen hat, das wird sich weisen. Es sind einige, wie viele von den Leuten, die ihre Subscription gecancelt haben, weil das waren doch ein paar Zehntausende, ob die wieder zurückkehren oder ob sie das irgendwie ausgleicht wieder, das wird sich auch, sage ich jetzt mal, weisen. Es ist irgendwie ein bisschen schwierig da, wie man aus meiner Aussage raus hat, eine definitive Richtung zu sehen, weil es sind sehr viele bewegliche Teile, die da reinspielen können. Wie freut sich das jetzt mit Paizo? Wie wird das angenommen? In welche Richtung bewegen sich diese Videos und dergleichen oder die Leute, die sich mit diesen D&D beschäftigt haben, wo gingen die hin, welche Systeme oder gehen es doch wieder doch zu D&D zurück? Das ist jetzt einfach zu viel unklar einfach, was da jetzt weitergehen wird. Aber ich würde sagen, es wird nichts Revolutionäres passieren.
Ich fürchte auch, dass da schließe ich mich an, ich fürchte auch, dass eher viel Lärm um nichts war. Ich fürchte es, weil es einfach, also was ich, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch Ken Codex diese Geschichte anschaut, ja, das ist eigentlich auch in diese Richtung.
Nackter gegangen. Stahl, jetzt ist mir die Firma eingefallen. Also der Verlag.
Was? Nackter Stahl war das
damals? Ja, ich habe früher nachgeschaut, das war Nackter Stahl. Ich wollte aber nicht unterbrechen.
Und damit haben wir das R-Rating. Und so, ja. Ich fürchte, es wird viel Lärm um nichts sein. Ich hoffe, dass es zu einer Art, wie soll ich sagen, Katharsis führt, dass das einfach, man sich überlegt, wie kann man es in Zukunft auch aufziehen. Wobei das, also zu sagen, das System Reference Document stellen wir unter CC 4.0 Lizenz, halte ich schon mal einen ganz guten Schritt in die richtige Richtung. Ich würde mir das wünschen, dass die Open Gaming License einfach auch in diese Richtung funktioniert dann. In Wirklichkeit, wenn es SAD unter Creative Commons steht, brauche ich die Open Gaming License eigentlich nicht mehr so, ja. Ist also auch ein interessanter Schritt und ich finde es aber auch nicht schlecht, wenn sie dadurch jetzt einfach auch andere Firmen oder Unternehmen oder Allianzen überlegen, hey, wir könnten das einfach auch machen. Einfach diese und das ist das, was mir bei dir, was du gesagt hast, Arti, wahnsinnig gut gefallen hat, einfach diese Rechtssicherheit zu schaffen, ja. Und das ist, glaube ich, auch im Rollenspielbereich einfach ganz wichtig, nämlich auch, wenn man davon sagt, man hat jetzt nicht nur mehr Bücher, nicht nur mehr Kartenspiele oder Brettspiele, sondern einfach wirklich multimedial und das dann auch technikagnostisch einfach für die Zukunft aufzubereiten. Wir wissen nicht, was in 10 Jahren daherkommen wird.
Ja, ich muss das genauso sagen. Finde das auch relativ gut. Spannend ist die Entwicklung, die parallel gerannt ist mit Ulysses und Co. Ulysses hat gleich mal eine öffentlich wirksame Pressemitteilung herausgeworfen im Sinne von, wir werden alles, also die aktuellen Systeme, was sie selbst in-house haben, wie Hexen, wie DSA, DSK und alles Mögliche, auch Torg, mit einer SAD versehen und ähnliches, und eine dementsprechende Lizenz aufsetzen. Also das ist sicherlich ein Schritt in eine interessante Richtung, wo sie auch Systeme, die vielleicht nicht so im deutschen Markt gerade Fuß gefasst haben, vielleicht sie dann noch ein bisschen besser verbreiten oder zumindest interessanter werden, weil dann der Zugang viel einfacher wird. Also gerade eine SAD lese mal schneller durch und schauen wir an, als wenn ich irgendwo eventuell ein Einführungsabenteuer habe, wo vielleicht nur ein Teil von den Grundregeln drinnen sind, wo das Verständnis vielleicht da gezielt in eine andere Richtung geht, als wie man es haben will und. Also ich glaube, dass für Hasbro nicht wirklich was für Auswirkungen gemacht hat. Ich glaube auch nicht, dass der Film diese Wellen schlägt, was sie sich hoffen. Ich denke mal, dass ein paar ein bisschen gezielt versuchen zu ignorieren. Aber im Endeffekt, Hasbro wird Geld machen, Ende nie, genauso wie vorher noch. Vielleicht nicht so in dem Umfang, wie sie es erhofft haben, aber ich bin gespannt, wie weit das die von Paizo initiierte Lizenz dann wirklich dann Markt fassen kann oder was bringt.
So say we all.
Danke.
Danke auch.